Hallo und willkommen zu Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Ich bin Christine Rooskopf. Mein Kollege Rainer und ich, wir sprechen hier alle zwei Wochen über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern. Heute geht's ums Lernen. Etwas, das wir unser Leben lang tun, aber die ersten Lebensjahre, die sind sicherlich besonders wichtig. Deshalb wollen wir in dieser Folge klären, was brauchen Kinder, damit sie gut lernen können? Wie sieht eine gute Lernumgebung aus? Und was können wir als Eltern tun, wenn das Lernen in der Schule plötzlich keinen Spaß mehr macht? Bevor wir loslegen, hören wir, was Valerie zum Thema wissen wollte. Sie ist 7 Jahre alt und hat in unserem Kinderpodcast Flipsi findet's raus Folgendes gefragt.
In der Schule muss ich mir so viel merken. Die Matheaufgaben, Deutsch und Sachkunde. Was passiert in meinem Kopf, wenn ich Neues lerne?
Diese und weitere Fragen hat Dr. Daniel Illy im Kinderpodcast beantwortet. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und ist auch hier im Elternpodcast unser Experte zum Thema. Hallo Daniel.
Hallo Tine.
Die ersten Lebensjahre, also allein bis zur Einschulung, die sind ja ein riesiger Lernprozess. Also Kinder lernen sprechen und laufen und verarbeiten eine Menge Erfahrungen. Erklär uns doch mal, was passiert im kindlichen Gehirn, wenn ein Kind lernt?
Ja, Tine, das stimmt. Also ich glaube, Kinder lernen quasi immer, ne? Also die kommen ja auf die Welt und müssen alles lernen. Mhm. Und das tun sie ja vor allem in den ersten Lebensjahren. Und was passiert da im Gehirn? Na, da entstehen zwischen den Nervenzellen, zwischen den Synapsen, das sind diese Endknubbel zwischen den Nervenzellen, wo dann über Botenstoffe Verschaltungen stattfinden, dazwischen entstehen Verbindungen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie den Ausbau einer Straße. Also das beginnt vielleicht mit einem kleinen Trampelpfad und irgendwann sind Sachen wie zum Beispiel Worte, die gelernt werden. Ja, da besteht dann eine ganze Autobahn dazwischen. So kann man sich das vorstellen, ne? Weil sozusagen der Nervenimpuls von dem einen Weg zum anderen dann nicht mehr über diesen Trampelpfad muss, sondern über eine gut ausgebaute Autobahn. Und diese Fähigkeit, dass das Gehirn bei Kindern vor allem so flexibel ist und sich anpasst und so viele Lernerfahrungen überhaupt zulassen kann, das nennt man auch Neuroplastizität.
Puh, okay.
Und das ist es auch, was sozusagen das kindliche Gehirn von dem Erwachsenengehirn vor allem unterscheidet. Die Fähigkeit, einfach sich ständig zu verändern und anzupassen. Im Guten, aber auch wie im Schlechten. Und das basiert ja letztlich alles auf dem, was Kinder für Erfahrungen gemacht haben, ne? Und wenn sie dann eben positive Lernerfahrungen machen, also die zum Beispiel auch mit was Schönem verknüpfen, wenn sie stolz auf das sind, was sie gelernt haben, ne? Zum Beispiel stolz sind, dass sie dann Fahrrad fahren können, dann ist das ein ganz stabiles Netzwerk.
Dann sind die Straßen besonders gut befahrbar, kann man das so sagen?
So kann man das sagen, genau.
Und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Und da kommt mir jetzt die Frage, lernen Kinder dann auch anders als Erwachsene?
Ja, sie lernen vor allem schneller. Das merkt man total schön am Sprachenlernen. Mhm. Ne, nicht umsonst ist zum Beispiel eine Empfehlung ja auch für Eltern, die ihre Kinder zweisprachig aufziehen, dass man das auf jeden Fall von Beginn an auch macht.
Ja.
Und auch du wirst mir zustimmen, dass es als Erwachsener dann total schwer ist, noch eine Fremdsprache zu lernen.
Ja.
Und Kinder schnappen das auf, da reicht dann vielleicht ne, ein Urlaub in dem Land und dann am Ende fangen die schon an, mit den Kindern vor Ort da zu quasseln. Ne, so. Und das liegt vor allem wieder an der Neuroplastizität, also das Gehirn ist einfach wie ein Schwamm und saugt alles auf. Und wir Erwachsenen können zwar natürlich auch noch Lernerfahrungen machen, also auch wir können natürlich Sprachen zum Beispiel noch lernen, wir brauchen dafür aber länger, ist oft ein bisschen frustrierender für uns. Und wir haben dahingegen gegenüber den Kindern was die Kinder noch nicht haben. Wir blicken auf unsere Erfahrungen zurück, ne? Also wir können dann einfach schon Situationen einordnen oder haben vielleicht schon mal eine Sprache gelernt und wissen, ah, da hilft es uns zum Beispiel, Karteikarten zu nutzen etc.
Also diese Neuroplastizität, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig dann wirklich die allerersten Jahre sind, ne?
Genau, die sind wirklich sehr, sehr entscheidend für die ganze Entwicklung des Menschen. Und deswegen kann man das gar nicht oft genug betonen, wie wichtig diese Phase ist.
Und was bei Kindern ja auch anders ist als bei uns Erwachsenen, das ist das Spielverhalten. Also Kinder spielen ja viele Stunden am Tag und man hört auch oft, Kinder lernen am besten spielerisch. Stimmt das?
Ja, das stimmt total. Das hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet. Gerade früher hatte man vielleicht noch pädagogische Methoden, die nicht so sehr das Spielerische in den Vordergrund gesetzt haben. Da hat man zum Beispiel gesagt, Kinder brauchen da einfach eine klare Anleitung. Die hat man eigentlich wie Erwachsene schon behandelt. Und da sind wir heute ein bisschen schlauer. Also Kinder lernen sehr viel besser, wenn sie Sachen spielerisch machen. Was jetzt nicht heißt, dass man in der Schule immer nur spielt. Aber sie lernen einfach so nebenbei, also ohne das Ganze so als Lernen zu empfinden. Die haben Interesse, zum Beispiel indem sie ein neues Spiel ausprobieren und können dann von diesem Spiel ganz viele Lernerfahrungen machen, ohne dass es sich für sie anfühlt wie für uns, indem wir uns dann hinsetzen und Vokabeln auswendig lernen. Mhm. Und ein ganz weiser Spruch dazu ist, dass man sagt, Spielen ist die Arbeit des Kindes. Also so wie wir auf die Arbeit gehen, so sollen Kinder eigentlich spielen. Einmal, damit sie natürlich auch Spaß haben, soziale Kontakte, aber vor allem auch, damit sie Dinge lernen können.
Und sie imitieren uns ja auch total oft, ne? Also lernen durch Nachahmung.
Ja, das machen sie sehr gerne und auch das ist eine sehr wirksame Methode, Dinge zu lernen. Das setzt aber auch für uns als Eltern dann voraus, dass wir uns dieser Vorbildfunktion eben auch bewusst sind, mhm, ja, und den Kindern da eben auch vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen.
Dann lass uns mal darauf gucken, was ein Kind wirklich braucht, um gut lernen zu können. Also ich denke da jetzt an sowas wie ausreichend Schlaf und Bewegung, eine gesunde Ernährung. Wir sagen ja auch nicht umsonst Nervennahrung. Also was ist aus deiner Sicht da wirklich wichtig?
Genau, also da hast du eigentlich schon sehr wichtige Punkte gesagt. Ausreichender Schlaf, sonst kann man nicht gut lernen. Die gesunde Ernährung ist die Basis für alles, sonst kann auch einfach unser Gehirn nicht wachsen und Neuroplastizität betreiben. Bewegung ist wichtig, einfach auch, um wieder fit zu werden. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, Kinder zu motivieren, Lernerfahrungen zu machen, also dass man vielleicht auch die Schule als Ort so ein bisschen verkauft, um es so zu sagen, wo man ganz tolle Sachen lernen kann. Zum Beispiel, dass man dann lesen kann, dass man rechnen kann und versucht, den Kindern klarzumachen, dass sie das jetzt nicht machen müssen, auch wenn sie es ja eigentlich machen müssen, Schulpflicht, mhm, und so weiter, sondern vor allem, dass sie da die Chance haben, zum Beispiel dann selber zu lesen, Schilder zu lesen etc.
Also einfach Spaß am Lernen zu entwickeln, ne?
Genau, und wenn es mal hakt, dass man dann einfach auch guckt, dass man das Kind da weiter unterstützt, dann ist wichtig, glaube ich, dass Kinder auch altersgerecht lernen. Also es wäre jetzt total falsch, ein Grundschulkind vielleicht ein dickes Buch hinzulegen und zu sagen, hier, lern mal auswendig, sondern das kann man viel besser vielleicht auch spielerisch erarbeiten. Für Eltern ist es, glaube ich, sehr wichtig, einfach auch Druck rauszunehmen, auch wenn Sachen mal nicht so klappen. Und wichtig sind auch noch Pausen im Lernen, dass das Kind dann einfach auch mal weiß, okay, jetzt kann ich auch mal spielen, ohne zu lernen, oder einfach mal draußen rumtoben.
Ja, spätestens mit dem Schulbeginn müssen sich Kinder dann ja auch konzentrieren können. Was würdest du sagen, wie lange können sich Grundschulkinder am Stück konzentrieren? Wann ist eine Pause angesagt?
Ja, das ist individuell, aber man kann vielleicht so ganz grob sagen, dass die Kinder in den ersten beiden Klassen etwa nur sich eine Viertelstunde am Stück konzentrieren können und das geht dann schrittweise hoch. Man sagt so, vielleicht bei 10-Jährigen kann es dann auch bis zu einer halben Stunde gehen. Aber da sehen wir schon, das ist deutlich kürzer, als man vielleicht denkt, weil wir so ein bisschen ja die Schulstunde im Kopf haben und sagen, 45 Minuten wird schon gehen. Das wissen natürlich auch Lehrkräfte und deswegen in den seltensten Fällen wird man von einem Grundschulkind erwarten, sich 45 Minuten am Stück konzentrieren zu können, sondern man macht vielleicht eine Einheit, wo Konzentration gefordert ist und dann macht man eine kurze Pause. Viele Lehrer machen dann zum Beispiel auch Spiele oder aktivierende Sachen. Alle laufen mal kurz in der Klasse rum und dann kann man sich auch wieder für eine Viertelstunde konzentrieren.
Wie entsteht denn überhaupt Konzentration bei Kindern und warum funktioniert sie manchmal nicht?
Ja, Konzentration ist ein sehr hochkomplexer Vorgang in unserem Gehirn, wo ganz, ganz viele Hirnareale angesprochen sind. Zum Beispiel auch der Thalamus im Mittelhirn, der so ein bisschen entscheiden muss, was ist jetzt überhaupt wichtig und was nicht. Was blende ich aus und wo ist mein Fokus der Konzentration? Und das müssen Kinder oft noch lernen, weil sie sich dann vielleicht auch leichter ablenken lassen. Generell kann man sagen, dass die Konzentration ja eine Mischung ist aus einerseits dem, was das Kind einfach an Genetik mitbekommen hat, ne, angeborene Fähigkeiten, also ein Kind, was vielleicht Eltern hat, die sich auch schlecht konzentrieren können oder wo es zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen in der Familie gibt, die haben dann vielleicht da schon mal einfach weniger Konzentrationsfähigkeit. Und dann sind es vor allem auch so Umwelteinflüsse, die eine Rolle spielen, also der Schlaf, den wir schon hatten, Bewegung, die Ernährung, die Lernumgebung, die wir gerade schon besprochen haben. Und dann geht es vor allem auch darum, gezielt zu fördern. Also zum Beispiel zu gucken, wie kann ich die Konzentration meines Kindes unterstützen. Ne? Wenn sich das Kind zum Beispiel leicht ablenken lässt, dann sollte ich eher eine Umgebung, eine Lernumgebung schaffen, wo wenig Ablenkung herrscht.
An dieser Stelle ein Lesetipp für alle Eltern. Während der Schulzeit müssen sich viele Kinder zum Lernen aufraffen und verbinden vielleicht auch etwas Negatives damit. Wie entwickeln sie wieder Freude am Lernen und wie stellen sich Erfolge ein? Im AOK Gesundheitsmagazin findet ihr Lesetipps, mit denen ihr das Lernen spannend gestalten könnt. Den Link zum Artikel haben wir euch in die Shownotes gepackt. Daniel, wie sieht für dich denn eine gute Lernumgebung aus, in der sich Kinder wohlfühlen und gut lernen können?
Also das fängt erstmal bei dem Schreibtisch an. Ne? Ist der aufgeräumt oder liegt da irgendwie, keine Ahnung, noch das Comicheft aufgeschlagen oder schlimmstenfalls irgendein Tablet, was noch ein Video oder sowas zeigt. Ne? Das ist also ganz wichtig. Da sind wir auch vielleicht schon beim ganz großen Störfaktor, nämlich Bildschirme. Das betrifft sowohl das Handy als auch Tablet oder sonstige Sachen. Im Übrigen auch Eltern, die meinen, sie begleiten Hausaufgaben, aber setzen sich mit ihrem Handy an den Tisch, wo das Kind lernt. Ne? Das Handy wird immer spannender sein als das, was man gerade lernen will. Ja. Und ich bin ja sonst nicht so ein Mensch, der sagt, das ist jetzt alles schlecht. Ne? Also man kann auch gute Sachen mit dem Handy machen, auch Videospiele können was Schönes sein. Aber beim Lernen hat das alles nichts zu suchen, ne? Weil es wirklich auch Studien gibt, die uns zeigen, wenn wir auch direkt nach dem Lernen ans Handy gehen oder Medien konsumieren, dass wir uns dann einfach Dinge schlechter merken können. Mhm. Dann ist, glaube ich, auch gut, Kindern eine Struktur vorzugeben. Ne? Also auch einfach zu sagen, jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten Hausaufgaben. Wenn das Kind die Uhr noch nicht kann, kann man auf so Sachen zurückgreifen, wo zum Beispiel, ja, es gibt es mittlerweile auch für wenig Geld zu kaufen, die Zeit zum Beispiel mit so Strichen angezeigt wird. Ne? Und dann weiß man, ah, okay, bis der Strich zu Ende ist, so lange muss ich noch lernen. Und indem man auch so ein bisschen, da brauchen Kinder gerade am Anfang noch Unterstützung, vielleicht die Lernmaterialien vorbereitet. Ne? Also zum Beispiel sagt, ist dein Stift gespitzt? Hast du ein Radiergummi? Und das Ganze versucht so ein bisschen zu begleiten. Und wichtig dabei, nicht den Stift aus der Hand nehmen und selber machen, weil dann kann das Kind das nicht lernen, sondern einfach unterstützen, begleiten, auch mal zulassen, wenn ein Kind sagt, das kriege ich jetzt nicht hin, ne? Oder habe ich jetzt das und das vergessen. Das sind ja alles Lernerfahrungen, die das Kind auch machen muss.
Und bis zu welchem Alter würdest du so ein begleitetes Lernen oder Hausaufgaben machen dann vorschlagen, empfehlen?
Also ich würde vor allem empfehlen, dass man sich sein Kind anguckt und das eine Kind muss länger begleitet werden und das andere vielleicht kürzer. Ich kann da gar nicht so ein Alter sagen. Mhm. Eltern werden die Erfahrung machen, dass es einerseits total fächerabhängig ist. Ne? Dann braucht das Kind vielleicht noch Unterstützung bei Mathe. Aber Lesen und Schreiben klappt schon sehr gut oder auch andersherum. Man muss einfach schauen, wie kommt mein Kind voran, nochmal drüber fliegen, sich vielleicht auch von dem Kind nochmal sagen lassen, was war jetzt gut, was war schlecht. Und dann bekommen Eltern da schon ein ganz gutes Gefühl. Ne? Und in der Regel spätestens mit Ende der Grundschule lernen Kinder dann auch selbstständig und wollen das auch. Die haben ja dann auch keine Lust mehr, dass Mama oder Papa da daneben sitzen.
Mhm. Gibt es eigentlich bestimmte Tageszeiten, zu denen Kinder besonders gut lernen können?
Ja, also am besten können wir lernen, wenn wir ausgeschlafen sind am Morgen. Allerdings, und das wird manchmal auch vergessen, man sollte auch was gefrühstückt haben. Und da gilt jetzt auch nicht zu viel zu frühstücken. Ne? Also nach so einem Sonntagsbrunch oder so ist vielleicht auch ein schlechter Moment zu lernen. Dann ist der Körper eher mit Verdauen beschäftigt, sondern ein leichtes Frühstück. Ne? Gut ist zum Beispiel auch Kohlenhydrate, die ein bisschen länger wirken. Ein Vollkornmüsli zum Beispiel oder sowas. Und dann können Kinder, ich sag mal, 20, 30 Minuten nach dem Frühstück am besten lernen.
Manche Kinder, die haben ja auch richtige Lernblockaden. Was würdest du sagen, kann dahinter stecken und was können Eltern tun?
Ja, das ist leider so und das ist ja auch was, was ich als Kinder-Jugendpsychiater dann manchmal erlebe, ne, weil Kinder dann vielleicht deswegen auch ja psychische Folgen von diesen Lernstörungen haben. Mhm. Und wonach ich immer zuerst frage, ist Leistungsdruck. Ja, und das ist auch nicht wertend gemeint. Ich kann das selber sehr gut nachvollziehen, dass man für sein Kind nur das Beste will und da auch sich gewisse ja, Erwartungen hat oder Wünsche oder Vorstellungen an sein Kind. Aber das ist wirklich, ja, ich würde fast sagen, der Nummer eins Faktor, der zumindest bei den Kindern, die ich dann sehe, eine große Rolle spielt. Ne? Weil das wissen wir alle, wenn wir unter Druck stehen, dann klappt es erst recht nicht. Mhm. Ja? Und das müssen nicht die Eltern sein, das können auch Lehrer sein. Ja? Oder was auch oft ein Thema ist, ist einfach Überforderung. Also einmal, weil man vielleicht sogar zu viel erwartet von seinem Kind, weil man das Gefühl hat, das Kind ist sehr intelligent oder unterfordert, ne? Und dann sagt man, ah, das hast du ja super gemacht, komm, jetzt lesen wir nochmal einen schwereren Text oder sowas. Aber darum geht's ja gerade in den ersten Schuljahren überhaupt nicht. Also das Ziel sollte sein, das Kind kommt gut mit dem Unterricht zurecht. Und wenn es dann spielerisch selber noch irgendwas lernen will, dann kann man das natürlich machen. Mhm. Weil sonst läuft man so ein bisschen Gefahr, dass das Kind jegliche Motivation verliert auch, ne, weil es einfach das Lernen mit was Negativem verbindet und dann erst recht blockiert ist. Und vielleicht noch so als Letztes, was aber jetzt eher auch in meinem Fachgebiet dann noch eine Rolle spielt, es gibt auch Kinder, die sogenannte Teilleistungsstörungen haben, also einfach ja, angeborene Lernstörungen, das unterscheiden wir zwischen Lesen, Schreiben und Rechnen. Und wenn man da Hinweise drauf sieht, wobei das immer erst so im Verlauf der Grundschule dann oft ersichtlich ist, weil Kinder erstmal natürlich lernen müssen, zum Beispiel zu rechnen, dann kann man das auch entsprechend testen und dann ganz einfach auch mit einer Lerntherapie dagegen wirken. Also dann zum Beispiel gezielt lernen, Wörter zu erkennen oder rechnen zu können.
Du hast jetzt eben schon mal den Leistungsdruck auch angesprochen. Was würdest du denn sagen, ist der wichtigste Satz, den Eltern ihrem Kind beim Lernen sagen können?
Also ich glaube, der allerwichtigste Satz ist, ich glaube an dich. Weil das Kind stärkt und aber gleichzeitig signalisiert, wir sind da. Ja, und man kann ja dann noch anhängen vielleicht, soll ich dir irgendwie helfen, ne? Oder soll ich dich nochmal unterstützen? Aber ich glaube, der Fokus sollte darauf sein, dass das Kind selber lernen will und das auch schafft. Also ich glaube an dich.
Ja, ich glaube an dich ist auf jeden Fall ein schöner Satz. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe heute auch eine Menge gelernt und hoffe, dass mein Gehirn ganz viele Autobahnen anlegt, ja, und ich die Informationen auch wiederfinde, wenn ich sie brauche.
Ja, vielen Dank, Tine. Und ich denke doch, dass du ganz viele Autobahnen in deinem Gehirn hast.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Alle Infos zu unserem heutigen Thema findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch am besten. Dann verpasst ihr uns nicht mehr. Für eure Kinder verlinken wir die passende Kinder-Podcast-Folge mit Flipsi. Dieses Mal mit der Frage, wie merkt sich mein Gehirn so viele Sachen? Eure Kinder, aber auch ihr, könnt dabei eine Menge lernen, wenn unser fiktives Wesen Flipsi auf Neuronen und Synapsen trifft und erlebt, wie neues Wissen im Gehirn gespeichert wird. Bis bald bei Kleine Körper, große Fragen, dem Elternpodcast der AOK Rheinland-Hamburg.